Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zur Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. Heute habe ich Stefanie Binzus zu Gast.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Hallo Stefanie, das freut mich total. Ich würde dich kurz vorstellen, denn es ist unglaublich spannend, am Anfang mal zu hören, wen wir hier haben. Und dann starten wir wie gewohnt mit Schnellfeuerfragen, dem Thema und unserem Phrasenverdrescher. Ich freue mich schon.
Okay.
Stefanie Binzus ist seit über 16 Jahren geschäftsführende Gesellschafterin in der ITV GmbH, einem produzierenden Unternehmen im Bereich der Pneumatik. Sie ist Umweltingenieurin und Wirtschaftsingenieurin und, für mich immer sehr wichtig, sie ist Mutter. Ich habe Stefanie auf verschiedenen Fast and Curious Circles in OWL kennengelernt. Also wir teilen offensichtlich die Leidenschaft für den Fast and Curious Podcast. Das ist offensichtlich. Und wir haben uns auch auf der Femworks 24 getroffen. Besonders spannend finde ich, wie Stefanie eine moderne Unternehmenskultur in ein traditionelles, mittelständisches, produzierendes Unternehmen bringt und dabei selbst die Fragen der Vereinbarkeit für sich löst. Aber auch, und ich glaube, da hängen noch mal mehr Erwartungen dran, das große Thema der Nachfolge in einem Familienunternehmen. Das ist wirklich spannend und ich bin neugierig, wie du damit umgehst. Also, wir haben einen spannenden Gast und legen los. Am besten direkt mit den Schnellfeuerfragen. Stefanie, was vereinbarst du denn in deinem Leben?
Eine Menge. Ich bin geschäftsführende Gesellschafterin der ITV GmbH. Ich bin Mutter, ich bin Ehefrau, ich bin Hausfrau, ich bin Freundin, ich bin ich selbst. Und ich weiß nicht, wie viele Rollen eigentlich bei uns meistens noch dazukommen. Aber es ist eine Menge.
Es ist richtig toll, dass du ich bin ich selbst sagst. Ich ziehe meinen Hut vor
dir, dass du das damit unterzubringen, auch wenn das schwer wird.
Richtig wichtig, dürfen wir nicht vergessen. Welche drei Dinge hast du denn immer dabei, also zum Beispiel in deiner Arbeitstasche?
Normalerweise mein Handy, heute natürlich nicht, ich habe es vergessen, aber mein Handy, mein Portemonnaie und meine Schlüssel.
Wie teilst du dir die Care-Arbeit?
Ja, das mit dem Teilen der Care-Arbeit ist ein großer Versuch und ein beständiges Thema, an dem wir arbeiten. Ich würde mal behaupten, also ich bin verheiratet und nicht alleine zu Hause. Wir sind aktuell, würde ich sagen, bei 60-40. Das heißt, ich mache 60, mein Mann macht 40. Hängt aber auch damit zusammen, weil er beruflich extrem viel unterwegs ist und dann natürlich viele Sachen automatisch an mir hängen bleiben. Und wir haben aber auch Unterstützung, ehrlicherweise, von einer Putzfee, die regelmäßig kommt. Und auch, wir haben auch ein Au-pair-Mädchen.
Ja, wir auch. Müssen wir vielleicht gleich nochmal über, über das Thema sprechen. 60-40. War das immer so?
Nein, das war nicht immer so. Das ist ehrlicherweise, bevor wir Eltern wurden, auch nicht so sehr aufgefallen. Das hat sich anders ergeben. Aber mit Kind ist es dann doch eine andere Herausforderung. Und ich würde auch behaupten, dass es am Anfang noch mehr bei mir lag, bis ich aber auch gesagt habe, das kann ich so nicht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich es nicht schaffe. So, und dann haben wir uns tatsächlich aber auch drüber unterhalten, wo müssen wir stärker sehen, dass wir uns die Sachen aufteilen.
Oh, das wird spannend. Da muss ich gleich nochmal intensiver dazu nachfragen. Was gefällt dir denn am besten an deinem Job?
Die Herausforderungen und auch die Flexibilität, die ich tatsächlich als Geschäftsführerin natürlich habe und damit auch so ein bisschen so ein, ja, wahrscheinlich auch häufig eine Ausnahme darstelle.
Die Flexibilität, die du dir einfach nimmst, weil du alles gestalten kannst und um dich formen
genau,
kannst.
Genau, ich muss eben nicht unbedingt jemanden fragen, wenn ich meinen Tag anders einteilen muss, wenn was dazwischen kommt. Und das ist, glaube ich, eine Flexibilität, die man jetzt, wenn ich auch an unsere Mitarbeitenden denke, in dem Maße sicherlich nicht andere haben. Und das ist schon etwas, was ich sehr genieße und sehr wertschätze.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja, und die letzte Schnellfeuerfrage. Was ist denn dein bester Tipp zur Führung?
Immer daran denken, wie man selbst geführt werden möchte.
Mhm. Ja,
das geht ist so ein bisschen, mein Lebensgrundsatz ist so ein bisschen generell das, was wie ich möchte, dass ich behandelt werde, so versuche ich auch andere Menschen zu behandeln. Und ich glaube eigentlich, dass man damit doch relativ gut weit kommt und auch ja, viele Sachen auch schon ausschließt, weil man sie selber ja auch nicht haben möchte.
Ja, führen, wie man selbst geführt werden möchte und andere behandeln, wie man selbst behandelt werden möchte. Alte Weisheiten, aber wichtig, sich das immer wieder zu sagen.
Ist eine alte Weisheit, ja, klingt manchmal auch ein bisschen abgedroschen, aber es erfordert natürlich auch ein großes Maß an Selbstreflexion. Ne? Also man muss sich halt immer doch sehr überlegen, was möchte ich denn selber gerade in einer Situation oder was würde ich denn erwarten, wie das Gegenüber jetzt reagiert. Das ist nicht immer einfach, es gelingt ja auch nicht immer, aber ich finde, man kann sich gut dran langhangeln.
Ja, wirklich spannend. Dann sind wir warm, würde ich sagen, oder? Fühlst du dich aufgewärmt?
Ja, alle.
Dann kommen jetzt die großen Fragen zu dir als Person. Stefanie, wie bist du denn zur Geschäftsführerin geworden und wie ist so auch der Weg dahin verlaufen? Das interessiert mich sehr.
Wenn man es kurz und platt macht, ist es mir in die Wiege gelegt worden. Ich habe das Unternehmen von meinem Vater übernommen, der das mit einem Kollegen zusammen gegründet hat, 1981, also es gibt uns schon ein bisschen länger. Und ich bin Jahrgang 72, ich bin also mit diesem Thema zu Hause auch groß geworden, weil das immer ein Thema bei uns war. Aber es war jetzt nicht so ein Thema, dass es auch ganz klar war, dass ich da irgendwann mal einsteige. Das hat mein Vater mir immer freigelassen. Also es war jetzt nicht von zu Hause so vorgegeben, oh, du musst in meine Fußstapfen treten. Zumal ich noch einen jüngeren Bruder habe. Und das hätte ja auch ganz anders laufen können. Ja. Und ich habe nach der Schule tatsächlich auch erstmal eine kaufmännische Ausbildung gemacht, allein aus dem Grund heraus, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich nach der Schule machen soll. Und weil ich einem Studium gegenüber sehr skeptisch war, ob ich das überhaupt schaffe von meinem Durchhaltevermögen und habe gedacht, nee, also jetzt machst du erst eine Ausbildung, dann hast du was in der Tasche. Also das war so das, was man natürlich von zu Hause mitgekriegt hat. Man sollte einen Beruf haben, damit man irgendwie weiterkommt im Leben. Während der Ausbildung habe ich festgestellt, ist nicht meins, möchte ich auf die Dauer nicht machen, sehe ich mich nicht für die nächsten Jahre und habe dann aber mal geguckt, was es für Möglichkeiten für mich gibt und ich sage ja, Jahrgang 72, aufgewachsen mit Greenpeace. Umweltschutz war immer schon so ein bisschen mein Ding. Ich bin halt irgendwie so eine Greenpeace-Generation, nenne ich das gerne. Und habe dann geguckt, welche Möglichkeiten gibt es denn da in diesem Bereich etwas zu studieren. Das war damals noch nicht so verbreitet. Da hätte man heute wahrscheinlich mehr Chancen, weil Nachhaltigkeit ist ja jetzt das Thema schlechthin. Zu dem Zeitpunkt, ich sag mal so, interessierte das nicht wirklich, beziehungsweise da war man so als Öko abgestempelt. Und es gab aber einen Studiengang in Wolfenbüttel aus dem Bereich Verfahrenstechnik, der nannte sich Umwelt- und Hygienetechnik. Und das hat mich schon angesprochen, weil dieses Wort Umwelt drin stand. Ja. Und dann habe ich mich da durchgebissen und letztendlich damit auch meinen Ingenieur gemacht.
Ist nämlich ein richtig technisches Studium. Das klingt so nach Biologie und Geografie, aber es
es ist von allem etwas.
Studium, ne?
Ja, und weil es aus der Verfahrenstechnik kommt, ist es auch tatsächlich, also es ist ein Teil Elektrotechnik, ne? Es ist auch Chemie und Bio, aber es ist Strömungstechnik, also wirklich, es ist technisch.
Ja, ja.
Und während des Studiums hat mein Vater mich dann aber auch tatsächlich gefragt, ob ich denn nach dem Studium zur ITV komme.
Direkt nach dem Studium dann auch.
Ja, weil für ihn war das dann so, ja, ist okay, jetzt macht sie ja auch den Ingenieursweg, dann kann sie ja auch eigentlich kommen. So, und das hat mich ein paar schlaflose Nächte gekostet, weil ich gedacht habe, oh, willst du das wirklich machen? Und dann sitzt du in Bielefeld fest und eigentlich war mein Antrieb so raus in die Welt, irgendwo anders hin. Das habe ich während des Studiums dann auch gemacht, aber mit dieser Frage, da musste ich mich schon sehr auseinandersetzen, ob das so das ist, was ich wirklich machen möchte. Und am Ende war aber die Entscheidung tatsächlich so, dass ich auch ein bisschen dumm wäre, wenn ich das Geschenk nicht annehme, weil ich komme in ein fertiges Unternehmen, ich habe eine Möglichkeit, da was zu machen und habe in Anführungszeichen auch nicht das klassische Hocharbeiten, auch wenn ich das Unternehmen natürlich aus Kindertagen auch immer kannte, aber es war trotzdem so, dass ich gedacht habe, nein, das ist eine gute Chance und das machst du, weil ich auch gerne das, was mein Vater da aufgebaut hat, gerne mit erhalten wollte. Und ja, und dann bin ich tatsächlich nach dem Studium direkt zur ITV gekommen. Und dann saß ich da erstmal.
In welcher Rolle? Also,
ja, im Prinzip als Sachbearbeiterin.
Ja.
Beziehungsweise es gab auch gar nicht so einen wirklichen Job für mich. Es war einfach eher mein Vater, der sagte so, das Kind kommt jetzt.
Oh, das ist aber wirklich schwierig dann, ne? Um dich zu positionieren. Wenn quasi die Ansage vom Chef kommt, hier ist meine Tochter, dann traut sich keiner richtig mit dir zu interagieren und du musst dich wirklich sehr selbst positionieren mit vielleicht gar nicht so guten Voraussetzungen, weil ich stelle mir vor, alle haben auf dich geguckt, oh, die Tochter vom Chef, alle hatten vielleicht auch Respekt und Angst. Und wie bist du da rangegangen, damit das aufhört, damit du dich da etablierst?
Also ich bin da ehrlicherweise erst sehr naiv rangegangen. Ich bin halt einfach hin, habe gedacht, naja gut, klar, arbeite ich jetzt erstmal mit. Und wie gesagt, es war in der Auftragssachbearbeitung angefangen. Und die Kollegen kannte ich ja vorher alle schon. Das war ja jetzt nichts Neues. Aber es war natürlich schon komisch, jetzt so mittendrin zu sitzen und irgendwann auch zu merken, es gibt gar keinen Job für mich. Also die haben jetzt nicht gerade auf mich gewartet hier und gesagt, super, wir haben so viel Arbeit, dass wir unbedingt noch eine Person brauchen. Und dann hat sich's aber Gott sei Dank so gefunden, dass einer der Kollegen hatte das Qualitätsmanagement aufgebaut im Unternehmen und der wollte das gerne abgeben. So, und dann war ich diejenige, die ja am wenigsten auf dem Tisch hatte und dann habe ich gesagt, ist okay, ich mache das mit dem Qualitätsmanagement weiter und habe dann auch Weiterbildung diesbezüglich gemacht bis zum Qualitätsmanager und habe dann, weil einfach die Zeit da war, auch noch ein Fernstudium gemacht für den Master in Industrial Engineering, weil es sich gerade anbot, weil wir auch eine Produktion parallel aufgebaut haben und ja, und so bin ich da reingerutscht und hatte natürlich aber auch immer so ein bisschen den Anspruch, ich muss einfach zeigen, dass ich mehr bin als die Tochter. Das war für mich schon so ein bisschen der Antrieb, da auch weiterzumachen. Und alles andere hat sich tatsächlich dann so nach und nach ergeben. Also es war natürlich dann mit meinem Eintreten in die ITV schon klar, dass ich irgendwann die Geschäftsführung meines Vaters auch übernehme. Aber der Sprung da war auch so ein Schubs ins kalte Wasser, weil sein Kompagnon und er irgendwann sagten, so, wir sind jetzt soweit, wir können das jetzt übergeben. Und wir als nachfolgende Generation saßen da so, okay.
Ach, plötzlich, morgen dann, so? Oder war das lange vorbereitet?
Also für mich war es nicht lange vorbereitet. Mein Co-Geschäftsführer, der wusste schon ein bisschen länger davon, der ist da diesbezüglich auch anders reingewachsen, der war im kaufmännischen Teil auch stärker unterwegs. Aber für mich war das schon relativ spontan und ehrlicherweise, ich wusste auch nicht, was ich mit dieser Rolle machen soll. Wir waren zu dem Zeitpunkt noch drei Leute tatsächlich in der Geschäftsführung und es saßen da drei völlig unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Lebenswegen und unterschiedlichen Ideen und da erstmal ein Team draus zu machen und eine Geschäftsführung zu haben, das war echt eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Daher jetzt aber auch mein Ansporn, sich frühzeitig mit der Nachfolge zu beschäftigen und zu gucken, wie kriege ich eine Person dahin, dass ich auch das Gefühl habe, wir können das auch guten Gewissens dann übergeben.
Das heißt, es war dann die komplette Geschäftsführung auf einen Schlag neu und du hattest zwei verschiedene Bereiche im Unternehmen gesehen, Auftragsmanagement, kanntest alle Kollegen, hast die Qualitätsabteilung aufgebaut, hast dich etabliert, aber du wusstest noch nicht ganz genau, wie Geschäftsführung funktioniert, hattest vielleicht auch noch nicht die Vision, was du ändern möchtest.
Gar nichts.
Sondern bist erstmal angekommen.
Genau, also man kommt halt rein, man kriegt einen Titel auf die Karte und dann hat sich erstmal nichts geändert. Ne? Also man arbeitet weiter in dem, was man gemacht hat und das ist natürlich auch eine Besonderheit in einem kleinen Familienunternehmen, wie wir es sind. Wir haben jetzt 80 Leute mittlerweile. Da ist eine Geschäftsführung nicht nur eine Führung, sondern eine Geschäftsführung, das sind auch Arbeitskräfte. Ja, also man hat natürlich viel operatives Geschäft und das hat man in dem Moment, wo man die Geschäftsführung übernommen hat, ja nicht einfach abgegeben, sondern man macht das ja weiter. Und sich dann aber aus diesem operativen Geschäft rauszuarbeiten, weil man merkt, dass man eigentlich doch mehr Führung machen möchte, das ist tatsächlich eine große Herausforderung, muss ich sagen. Und das ist auch das, wo wir nach wie vor immer noch dabei sind, weil ich finde immer noch, dass zu viel Operatives bei uns landet. Aber es lässt sich eben manchmal auch nicht anders regeln.
Ja, ich glaube, das ist ein Thema, das gibt es quasi überall, also in Unternehmen jeder Größenordnung, dass sich Führungskräfte in diesem Spagat zwischen wie viel mache ich fachlich, wie viel führe ich irgendwie positionieren müssen. Und da, das ist so meine Erfahrung, jedes Unternehmen auch so seine eigene Kultur entwickelt, wofür denn quasi Wertschätzung gezollt wird. Also für das gute Führen oder für die gute Fachlichkeit. Also da ist ja traditionell so zumindest, die technisch Geprägten finden die gute Fachlichkeit auch spannend. Also das ist auch ein Weg, um sich zu profilieren. Deswegen vielleicht auch eine Chance am Anfang für dich dann.
Ja, also auch das ist manchmal eine Frage der Vereinbarkeit. Ne? Wie kriegst du beide Bereiche so abgedeckt, dass es passt und dass du auch das Gefühl hast, natürlich von den Mitarbeitenden akzeptiert zu werden und dass man vielleicht auch das, was du machst, befürwortet und unterstützt. Denn ohne meine Mitarbeitenden funktioniert es ja nicht. Ne? Ich bin da ja nun mal nicht alleine. Und das ist schon tagtäglich auch immer wieder eine Herausforderung.
Kann ich mir gut vorstellen. Eine Herausforderung war bestimmt auch das Thema Mutter werden in dieser Geschichte, die wir gehört haben. Magst du das zeitlich mal so ein bisschen einordnen? Also wann kam zu dem Paket, das du dann ja eh schon auf dem Tisch hattest, wann kam noch diese Riesen-Extra-Rolle und das Riesen-Verantwortungspaket Mutter dazu?
Das kam tatsächlich, meine Tochter ist jetzt erst 7, also um in Zahlen zu sprechen, ich war 45, als ich Mutter wurde. Und das ist ja schon relativ spät, also ich bin mit allem irgendwie mal etwas später dran. Und das hat sich dann halt so ergeben. Das war in der Tat noch eine Rolle, die obendrauf kam. Und das habe ich bisher noch nie so großartig rausgehängt, muss ich ja auch dazu sagen. Wir haben ja ein Dauerpflegekind. Also es ist ja gar nicht so, dass ich eine Schwangerschaft hatte und mich und die anderen Personen jetzt lange darauf vorbereiten konnte, sondern wir sind Pflegeeltern und ich hatte das angekündigt, dass wir das vorhaben, jetzt nicht im großen Kreis, aber das kam dann doch relativ spontan. Also man ist, wie ich auch in die anderen Situationen reingeschubst wurde, auch in diese Mutterrolle reingeschubst worden. Und das war tatsächlich eine Herausforderung, die doch relativ schwierig zu meistern war. Das hatte ich mir am Anfang leichter vorgestellt, wobei ich davon ausgehe, dass auch leiblichen Müttern diese Mutterrolle irgendwie am Anfang anders suggeriert wird, als es sich hinterher darstellt. Da spielen so viele Dinge eine Rolle wie Hormone, wie das Umfeld. Und ich glaube, das kann man einfach tatsächlich nicht im Vorfeld sagen, wie es nach einer Geburt oder nach dem Elternwerden weitergeht. Mhm. Das habe ich immer gedacht und ich glaube, dass das auch ganz viele Leute denken. Ja, kann man alles organisieren, kann man machen. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil ich glaube, man kann sich selber nicht einschätzen nach so einem Ereignis.
Überhaupt nicht. Das bringt ja auch so viele Veränderungen. Das verändert so den Wesenskern auch ein Stück weit, dass man das einfach nicht planen kann. Ja, aber das heißt, wenn ich jetzt richtig rechne, da warst du dann schon Geschäftsführerin,
ja, oder? Da war ich schon Geschäftsführerin, ja. Wie lange? Und? Ich glaube sogar 10 Jahre schon. Also das war
und
schon.
Das heißt, du hast dann verhältnismäßig kurzen Vorlauf gehabt. Aber wie hast du es dann konkret organisiert? Also warst du ganz raus? Hast du reduziert? Also wie habt ihr das so gemanagt?
Also wir haben tatsächlich keine Elternzeit gemacht, weil das ist natürlich so ein Sonderthema bei der Pflege, dass es diese Eltern, also das Elterngeld gibt es nicht für Pflegeeltern.
Das und insofern ungerecht irgendwo, ne?
Ja, weil es gibt eben eine andere Unterstützung fürs Kind vom Staat und dann ist das so gerechtfertigt worden, dass man sagt, naja gut, dann braucht ihr kein Elterngeld. Ach so. Ich finde, das steht in keinem Verhältnis. Es gibt aber, glaube ich, auch kein Elterngeld für selbstständig Geschäftsführende oder ähnliches, habe ich mal gelesen. Also es gibt da so Regelungen, die das sehr stark einschränken. Das finde ich tatsächlich unfair, ne? Weil man muss ja trotzdem an sein Geld kommen. Das Ganze hatte dann auch zur Folge, dass wir also, wie gesagt, keine Elternzeit wirklich gemacht haben, weil das einfach auch eine finanzielle Frage war. Und wir haben es dann so aufgeteilt, dass ich gesagt habe, okay, 50% der Zeit oder des Tages arbeite ich, 50% mache ich Kind und mein Mann macht es genau umgedreht. So, das heißt, dass dass einer immer fürs Kind da ist und die andere Zeit wird gearbeitet. Klingt in der Theorie super, in der Praxis war es totaler Quatsch, weil, was ich natürlich überhaupt nicht bedacht habe, dass es ja gar nicht nur um die Arbeitszeit geht, es geht ja um den Inhalt. So, jetzt habe ich aber versucht, 100% Arbeit in 50% Zeit zu quetschen, weil ich gedacht habe, boah, super effektiv sein. Funktioniert gar nicht. Kommen ja auch noch die nicht geschlafenen Nächte dazu. Mhm. Ja, also man ist ja gar nicht so leistungsfähig in so einer Zeit. Und das ist etwas, was ich niemandem raten würde, wenn man es irgendwie machen kann. Man muss sich, einen Teil der Elternzeit muss man sich einfach gönnen. Resultat war, dass ich nach 2 Jahren eigentlich auf dem Zahnfleisch ging und nichts mehr funktionierte. Also es hat mich dann auch mehr oder weniger ausgenockt. Das ist einfach kein guter Weg gewesen.
Da kommt ja wirklich nochmal ein 100% Job dazu. Also man ist ja auch vorher ausgelastet. Das ist ja nicht so, als hätte man 8-9 Stunden am Tag einfach nichts zu tun. Ne?
Nein, gar nicht. Und vor allen Dingen, das ist das, weshalb ich auch sage, es ist die Rolle, dass ich mich selber ja auch als Rolle noch habe. Das ging halt total flöten. Ja, weil das Erste, warum auch immer man das macht, das Erste, woran man spart, ist an sich selbst, ist auch totaler Quatsch. Weiß eigentlich jeder und kriegt man überall gesagt, denk zuerst an dich. Das funktioniert aber nicht. Ja, man ist auch einfach so, dass man sagt, okay, die Erste, die sparen kann, ist, man kann an sich selber sparen.
Machen quasi alle und deswegen fand ich das auch so bewundernswert, dass du es direkt am Anfang gesagt hast, weil das eine Erkenntnis ist, die meistens eben mit extremer Erschöpfung und mit sehr viel Selbstreflexion verbunden ist und die, so meine Erfahrung, jeder auch irgendwie erst so ein bisschen später gewinnt. Also ich habe das selbst auch erst ein bisschen später erkannt, muss ich zugeben.
Moment, glaube ich, merkt man es eben tatsächlich auch nicht, weil man da durch Hormone und Adrenalin auf irgendeinem Level läuft, dass man das natürlich alles schafft. Aber sobald dieser Zustand ja anfängt nachzulassen, weil das Kind älter wird, nicht mehr so viel Aufmerksamkeit braucht, weil andere Möglichkeiten dazukommen, Zeit zu schaffen, und dann merkt man auf einmal, wow, also ne, die eigene Batterie ist irgendwie total flach. Und das hat auch eine Weile gedauert, bis ich das verstanden habe.
Und dann hast du das Modell geändert? Weil, also das sieht jetzt so aus, ne, du hast dann einen halben Tag gearbeitet. Das ist, wenn ich mir so einen Geschäftsführungsposten angucke, wahrscheinlich trotzdem 5 Stunden, vielleicht mehr, ne, am Tag. Und dann aber da 10 Stunden versucht reinzuquetschen. Und hast dann den Nachmittagabend auf deine Tochter aufgepasst und dann umgedreht. Was habt ihr dann verändert, als du das erkannt hast, dass nach 2 Jahren das so also, nicht geht?
Das Erste, was dazu kam, wo natürlich sich das mit der Arbeitszeit so ein bisschen relativiert hat, war, dass sie mit anderthalb ungefähr, zwischen anderthalb und 2, hatten wir versucht, uns um einen Kita-Platz zu bemühen. Und das hat nicht geklappt, weil sie einfach auch noch zu klein war und diese U3-Gruppen ja nicht wirklich groß zu, oder das Angebot ist nicht so groß da. Und dann hatte man uns aber doch empfohlen, zu einer Tagesmutter zu gehen. Und wir hatten tatsächlich in unserer Nachbarschaft eine Tagesmutter. Und dann ist meine Tochter für, ich glaube, 2 Jahre bei der Tagesmutter gewesen. Und das war natürlich für uns, also da muss ich meinen Mann ja mit reinnehmen, eine ganz große Erleichterung, weil einfach plötzlich Zeit am Tag da ist, ja, weil sie war schon immer sehr lange dann bei der Tagesmutter. Das waren nicht nur 2 Stunden, sondern sie ging morgens um 8:30, 9 hin. Wir haben sie nachmittags um 2:30, 3 abgeholt. Das hat aber gut funktioniert und jetzt haben wir auch das Glück, dass das mit unserem Kind gut funktioniert hat, ja, weil die da auch Spaß dran hatte. Da waren andere Kinder, da war Action, da hat die jetzt keinen Nachteil durch gehabt. Ich weiß, dass das nicht mit allen Kindern funktioniert. Da muss ich sagen, lief es gut. Und das hat uns natürlich jede Menge Freiraum geschaffen, wieder mehr zu arbeiten, Dinge auch anders zu erledigen und zu organisieren. Und klar, dann kam die Kita, jetzt ist es die Schule. Das sind schon einfach, ich sag mal, ja, Hilfestellungen, die man nutzen muss, weil es sonst nicht funktioniert. Aber, das muss ich gleich ergänzen, ich habe grundsätzlich meine Arbeitszeit im Prinzip auch reduziert. Also während wir im Ganzen im Unternehmen, haben wir 42 Stunden gehabt, jetzt haben wir so 39 Stunden, das haben wir generell reduziert. Ich mache aber trotzdem weniger. Ich bin durchschnittlich bei 35 Stunden, weil es sich auch mit Betreuungsangebot, Kind abholen und was sonst noch alles so ansteht, einfach gar nicht anders machen lässt. Ja. Ja, also trotz Au-pair, das funktioniert halt nicht. Und im Moment ist es sogar so, weil es so ein bisschen Lernschwierigkeiten in der Schule gibt, dass ich gesagt habe, ich reduziere noch weiter. Ich habe 2 Tage in der Woche, wo ich sage, ich gehe mittags nach Hause. Wenn mein Mann da ist und das terminlich machen kann, macht der das. Aber wenn er nicht da ist, übernehme ich das, damit wir einfach das Kind früher aus der Schule haben. Normalerweise ist sie bis 4 Uhr in der OGS.
Ja.
Ja, das ist aber für ein Kind auch ein langer Tag. Wir haben alle einen langen Arbeitstag.
Unglaublich.
Und ich sag mal so, an dem Abend macht man nichts mehr.
Nee.
Da setzt man sich nicht hin und macht Hausaufgaben oder irgendwas. Das funktioniert einfach nicht. Und jetzt versuchen wir das so zu drehen. Hat dann manchmal zur Folge, dass ich vielleicht abends mich auch nochmal mit irgendwas beschäftigen muss. Aber im Normalfall ist es eigentlich so, das ist der Luxus eines gut funktionierenden Unternehmens, dass ich meine Aufgaben so abgeben kann, dass es trotzdem läuft. Ja, ich reiße jetzt mit meiner Abwesenheit, zumindest habe ich im Moment das Gefühl, nicht ein Riesenloch im Unternehmen.
Das ist jetzt ein spannender Punkt, wo ich gerne einfach nochmal auf die Formalien gehen würde. Denn klassischerweise, wenn jetzt ein Angestellter auf 35, das ist ja schon fast das Normale, oder 32 Stunden reduziert, reduziert sich 1:1 das Gehalt. Alle empfinden diese Regelung über Zeit gleich Geld irgendwie fair. Bei dir kommt jetzt bestimmt dazu, dass du aber vollhaftende Geschäftsführerin bist. Das heißt, du trägst weiterhin 100% des Risikos mit reduzierter Zeit. Magst du ein bisschen darüber berichten, wie ihr das gelöst habt, sodass es für alle fair ist und alle gut damit klarkommen? Weil das, also ist, glaube ich, echt eine Herausforderung.
Also ich habe Gott sei Dank den Luxus in unserem Unternehmen, dass ich nicht das Gefühl habe, es wird als Herausforderung gesehen. Dieses Reduzieren, ich sage jetzt mal, mein Arbeitstag geht von 8 bis 16 Uhr und nicht von 7:30 Uhr bis 16:30 Uhr. Das heißt durchschnittlich 1 Stunde weniger am Tag. Wir haben aber generell im Unternehmen eine Gleitzeitregelung. Das heißt, auch die anderen Kollegen und Kolleginnen können sich ja ihre Zeiten so ein bisschen flexibel einteilen. Das heißt, es fällt jetzt auch nicht so immens auf, ob ich jetzt um 7:30 da bin oder um 8. Ja, wenn ich jetzt weiß, ich habe um 8 einen Termin, dann bin ich auch um 7:30 da. Also ich kann das auch schaffen, aber ich schaffe das nicht jeden Tag. Mhm. Ja, das ist dann immer so eine Frage, wo ist es nötig, wo ist es nicht nötig. Genau wie mit diesen Nachmittagen, die ich mir jetzt frei mache, wenn es nicht geht, weil ich merke, da kommen Termine rein, die einfach auch wichtig sind und ich kann es zu Hause anders abfedern, dann wird das zu Hause anders abgefedert. Also es ist jetzt, obwohl meine grundsätzliche Prio schon bei meiner Familie liegt, ist es trotzdem so, dass ich natürlich gucke, inwieweit besteht wirklich die Notwendigkeit, die Familie in dem Moment auf Prio zu setzen? Oder ist es nicht einfach auch mal nötig, dann da zu sein, weil eben wichtige Termine anstehen und weil ich da jetzt nicht fehlen kann, weil das einfach auch von der Funktion her nicht optimal wäre. Aber von der grundsätzlichen Verteilung würde ich sagen, ist es okay. Wir haben dadurch sicherlich, jetzt wenn ich meinen Co-Geschäftsführer betrachte, ein finanzielles Ungleichgewicht, weil ich natürlich weniger habe, weil ich weniger Zeiten arbeite. Das finde ich aber tatsächlich nach wie vor noch in Ordnung. Also da habe ich jetzt nicht so einen Stress mit und ich hatte nicht den Eindruck, dass er mit der Entscheidung wirklich viel Stress hat.
Spannend. Auch danke, dass du das teilst, weil ich glaube, da mal neugierig nachzufragen, ist für mich auf jeden Fall wirklich interessant und den ein oder anderen interessiert das bestimmt auch. Jetzt haben wir einen Punkt schon gestreift, wo du gesagt hast, das würde ich allen empfehlen. Wenn du dich jetzt nochmal so ein bisschen zurückversetzt in, was hättest du vor 10 Jahren an Tipps gebraucht oder was würdest du jetzt einer guten Freundin, die gerade davor ist, irgendwie zu planen, wie das mit Familie laufen könnte. Was würdest du ihr oder deinem jüngeren Ich denn gerne mitgeben?
Erstmal tatsächlich sich wirklich mal hinsetzen und Gedanken machen. Nicht einfach so alles auf sich zukommen lassen. Also bin ich sonst großer Freund von. Ich mache gerne viel spontan und aus dem Bauch raus. Aber das ist so eine Situation, wo man, glaube ich, tatsächlich noch mehr drüber nachdenken muss. Weniger über die Frage, passt das jetzt, passt das nicht? Also diese zeitliche Schiene, die man ja häufig suggeriert bekommt, dass man sich darüber Gedanken machen soll, sondern mehr über dieses, okay, wie sieht mein Netzwerk aus? Ja, welche Möglichkeiten habe ich? Gibt's in der Nähe zum Beispiel eine Kita, die auf dem Weg zur Arbeit liegt, wenn es dann soweit ist? Ja, dass man da sozusagen nicht noch kreuz und quer durch die Stadt fahren muss, um irgendwo das Kind abzugeben. Wer ist noch da, sollte das Kind mal krank sein? Wie lassen sich Sachen im Büro regeln? Welche Verantwortlichkeiten muss ich vielleicht abgeben oder müssen anders strukturiert werden? Das kann man ja im Normalfall, wenn man jetzt davon ausgeht, dass 9 Monate Schwangerschaft dazwischen liegen, eigentlich finde ich ganz gut regeln, dass man sich solche Sachen eben tatsächlich mal anguckt. Und aber auch ganz wichtig, was oder worin finde ich für mich so ein bisschen Erholung auch? Ja, also das ist das, was mir tatsächlich ja am schwersten gefallen ist. Zum einen, ich wollte mein Kind ja nicht abgeben, weil ich einfach so happy war, dass es da war. Ja. Und man es eigentlich wirklich keine Minute aus den Augen lassen will. Aber man muss eben gucken, wie finde ich ein bisschen Erholung. Und für mich ist das mittlerweile tatsächlich so, dass auch ein paar Minuten am Tag Erholung sind. Ja, also man muss jetzt gar nicht davon ausgehen, oh Gott, ich muss mir jetzt eine Stunde Zeit nehmen. Wie kriege ich das jetzt rein, dass ich eine Stunde spazieren gehen kann? Muss gar nicht sein. Mir hilft das manchmal tatsächlich, sich hinzusetzen, einfach mal alle Medien auszumachen und einfach mal 5 Minuten einfach nur zu sein. Ja, oder solche Momente auch mal zu genießen. Selbst den Kaffee morgens im Büro genieße ich. Ja, also ich trinke den Kaffee, seit ich Mama bin, wesentlich bewusster.
Genau, weil man auch sehr viel kalten Kaffee getrunken hat.
Ne, aber sonst hat man sich den so reingekippt, so zwischendurch. Der ist immer kalt geworden und mittlerweile ist das so, nein, meine erste Tasse Kaffee morgens im Büro, die ist mir heilig. Mhm. Ne, dann habe ich meinen ersten Rundgang gemacht und dann bin ich an meinem Tisch und sortiere den Tag und dann habe ich meine Tasse Kaffee. Und das sind so Dinger, wo ich sage, macht euch Gedanken, worin findet man tatsächlich schon ein bisschen Entspannung oder wo hat man das Gefühl, boah, das tut mir schon ein bisschen gut.
Wunderschön. Da kann man jetzt dieses Riesenlabel Achtsamkeit draufkleben, aber ich finde es gerade gut, dass du das so in den Alltag integrierst. Ich finde, dadurch wird es nahbar. Also wirklich zu sagen, einfach nur Kaffee trinken, einfach mal 5 Minuten durchatmen und nichts machen und es sich erlauben, dass man nicht 100% der Zeit irgendwas Nützliches tun muss. Das ist wirklich nicht so leicht, deswegen finde ich es toll, dass du das so betonst, weil ich finde, das von jemandem zu hören, der Geschäftsführerin ist, das gibt mir zumindest auch das Gefühl, ach, dann ist das wohl okay, dann darf ich das auch. Ne? Also es bestärkt und deswegen echt super.
Ja, aber auch das war ein langer Weg und auch das habe ich nicht alleine geschafft. Also ich habe tatsächlich ja auch eine psychologische Unterstützung, die ich irgendwann wahrgenommen habe, weil man selber in diesem Hamsterrad drin sitzt und da halt nicht rauskommt. Aber was ich im Laufe der Zeit gelernt habe und finde, was man frühzeitig anfangen kann zu lernen, ist tatsächlich dieses sich bewusst sein. Ja, also ob man es Achtsamkeit schimpft, wie auch immer, ist eigentlich total egal. Aber dieses sich am Tag bewusst sein, was mache ich da einfach? Und nicht wie so eine Billardkugel da von einer Ecke in die andere zu schießen, sondern einfach mal zu sagen, nee, gut, jetzt bin ich hier. Ne? So, das klingt auch so leicht und auch so ein bisschen esoterisch manchmal. Ich habe am Anfang auch gedacht, so, also was für ein Tipp, toll. Aber ich bin tatsächlich überrascht, wie das hilft.
Ja, schön zu hören. Ja, also dieses ganze Thema nicht unterschätzen, gut planen, ruhige Entspannungsmomente einbauen und was ich auch gehört habe, sich Unterstützung holen. Also wenn man merkt, es geht gerade nicht mehr, Unterstützung, und du hast ja jetzt verschiedene schon aufgezählt, also sich das auch einfach zuzugestehen, dass es mit Unterstützung leichter geht.
Ja, und ich finde, Unterstützung muss auch sein. Also ich weiß nicht, warum man irgendwie in diesem Bild gelandet ist, dass Mütter irgendwie alles alleine können. Ich meine, ich bin auch ehrlicherweise mit so einem Glaubenssatz groß geworden, weil meine Mutter war halt zu Hause und hat alles alleine gemacht. Ja, die hat aber nicht gearbeitet. Das habe ich in dem Moment nicht gesehen. Mhm. Ja, so, ich weiß, dass sie viel gestemmt hat und dass sie meinem Vater den Rücken freigehalten hat, weil der sich selbstständig gemacht hat. Und wir hatten zu Hause auch die Situation, dass mein Mann eben in dieser Zeit, und es war auch noch Corona dann obendrauf, sich selbstständig gemacht hat. Mhm. Das ist dann natürlich schon, also da kommen Belastungen von allen Seiten. Dann hatte ich zu dem Zeitpunkt auch noch einen pflegebedürftigen Vater. Also da ist, man hat einfach furchtbar viel. So. Und irgendwann die Einsicht zu haben, das kann man nicht allein und das muss man nicht alleine. Und vor allen Dingen, es guckt einen auch keiner komisch an, wenn man sich Hilfe holt. Ja, es war ja häufig war ja die Reaktion, ja klar, komm, mache ich. Ja, oder ich bringe dir was vom Einkaufen mit. Ja, warum nicht? Dann kann man eben nicht selber einkaufen gehen. Bricht einem ja eigentlich keinen Zacken aus der Krone. Aber man hat so häufig diesen Anspruch und ich finde, das ist wahrscheinlich gerade auch bei Führungspersönlichkeiten so, dass man immer meint, ja, man muss das irgendwie schaffen.
Ja, da kommt dieses ganze Thema Rollenerwartungen, die man selbst hat, die einem so ein bisschen vorgelebt worden sind mit rein, mit dem viele Eltern hadern. Ich könnte mir vorstellen, dass für dich das noch ein bisschen härter war, weil du ja zusätzlich noch die Erwartungen hattest als Tochter. Und wie führt man eigentlich so ein Unternehmen? Und deswegen finde ich es spannend, du hast gerade schon mal so ein bisschen erzählt, ihr habt flexible Arbeitszeiten. Aber auf der einen Seite, also wie bist du da so reingewachsen in dieses Thema, ich mache manche Dinge anders und auch, was machst du anders?
Wie ich da reingewachsen bin, kann ich tatsächlich gar nicht sagen, weil das so ein schleichender Prozess ist. Das kann man, finde ich, im Nachhinein ganz schlecht an irgendwas festmachen. Oder ich sage mal, ich kann es nicht. Vielleicht könnten es meine Kollegen eher, ich kann es nicht so richtig. Aber es sind schon so ein paar Dinge gewesen. Was ich immer konnte, war gut mit den Menschen reden, gerade vor Ort. Ich war immer da, ich bin immer da, ich habe immer für alle ein offenes Ohr. Und ich finde, Kommunikation ist eins so der Grunddinge, die man einfach machen muss. Ja, das kann man nicht im stillen Kämmerlein, sondern man muss halt raus, man muss mit den Leuten sprechen. Es waren aber auch so Sachen wie, dass ich mich eindeutig dazu positioniert habe, das auch zu unterstützen, dass Väter in Elternzeit gehen. Ja, und bitte nicht nur 2 Monate. Ja, jedes Mal.
Hast du das konkret gemacht? Hast du dann wirklich gesagt, ich finde das toll, dass Kollege XY das so macht? Oder wie hast du das gemacht? Weil das interessiert mich sehr.
Ja, das ist so ein bisschen das, was nachher auch bei dem Phrasendreschen eigentlich nochmal hochkommt. Das waren eben tatsächlich so Bemerkungen, ne, dass jemand zu Hause eine ruhige Kugel schieben will und deswegen nach Hause geht in Elternzeit. Weil warum sollen Väter Elternzeit machen? Mhm. Und ich habe immer gesagt, Kinders, also bitte, geht und macht das. Es kommt nicht wieder. Eure Kinder sind klein, eure Frau freut sich, wenn ihr zu Hause was helfen könnt. Und keiner legt zu Hause die Füße hoch, wenn er ein kleines Kind zu Hause hat. Das funktioniert einfach nicht. Aber es ist eben tatsächlich, es ist auch so ein bisschen, ja, steter Tropfen höhlt den Stein. Ne? Immer wenn so eine Situation war, wenn ich mal einen Antrag habe, dass ein Vater in Elternzeit gehen will und ich sehe, da stehen nur 2 Monate drauf, dass ich sage, warum? Warum machst du nur 2 Monate? Häufig, muss ich allerdings dazu sagen, ist die finanzielle Schiene dann tatsächlich der Knackpunkt, dass er sagt, naja, ich bin der Hauptverdiener. Mhm. Ja, und das Elterngeld, das reicht an der Stelle nicht. Wir können uns das einfach nicht so lange leisten, dass ich in Elternzeit gehe. Und das finde ich schon immer ziemlich erschreckend. Da bin ich dann mit meinem Latein auch so ein bisschen am Ende, muss ich sagen.
Ja, vielleicht nochmal konkret auf das Thema Vereinbarkeit in der Produktion. Also wie machst du das? Hast du da schon mal ein paar Sachen ausprobiert? Wie bekommst du das hin? Einmal das Ansprechen, das Motivieren, das Vorleben, was schon ein Riesending ist. Aber vielleicht hast du da auch noch andere Dinge umgesetzt, die inspirierend sein können.
Ja, in der Produktion, da hakt es bei uns tatsächlich noch so ein bisschen. Das ist so mein Fragezeichen, was ich generell habe. Weil da sind natürlich viele Prozesse sehr eingefahren. Ja, ich sag mal, viel im kaufmännischen Bereich, gerade was Gleitzeit angeht, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, weil sich die Prozesse anders darstellen. Aber in der Produktion ist es einfach so, dass viele Prozesse ja sehr zeitkritisch sind. So, und die müssen ineinander greifen. Das heißt, da kann ich nicht drauf warten, dass jemand um 8:30 erst anfängt. Aber wir haben das trotzdem probiert. Wir hatten auch für die gewerblichen, also für den gewerblichen Bereich mal so einen kleinen Korridor geschaffen für die Gleitzeit. Wir haben das jetzt aber tatsächlich wieder zurückgenommen. Es hat nicht funktioniert. Also es hat in der Organisation nicht funktioniert, weil die Menschen von sich aus nicht in der Lage sind, das richtig zu organisieren. Und da fehlt entweder, ich sage jetzt mal, von der Führungsseite bei uns noch viel Unterstützung, dass man das lernt. Aber das geht eben nicht so schnell. Und insofern mussten wir das wieder zurücknehmen. Nichtsdestotrotz haben wir auch so Dinge wie Kinderkranktage. Ja, also natürlich gibt es eine gesetzliche Vorgabe dafür. Wir übernehmen aber einen Großteil der Kinderkranktage erstmal selber. Das heißt, wenn eben jemand dann sagt, okay, mein Kind ist krank zu Hause und Frau alleine schafft das nicht oder die hat vielleicht auch noch einen Job, den sie irgendwie hat, dann ist das bei uns überhaupt keine Frage. Dann geht der Vater halt nach Hause. Und das ist eben auch für die Gewerblichen genauso gültig wie im kaufmännischen Bereich.
Wichtige Sache. Ja, es gibt da erste Ansätze, die aber natürlich auch nicht überall passen, dass man so eine Familienschicht einführt, dass eben manche so, dass wie so ein Springer so Überbrückungsschichten machen oder beliebt ist auch nur Nachtschicht oder nur Wochenendschicht. Das machen Eltern auch mal ganz gerne, wenn sowas geht, dass man so eine Planbarkeit bekommt außerhalb der ganz üblichen Arbeitszeiten.
Ja, so aber das wäre tatsächlich nochmal so ein bisschen eine Sache, da sind wir aber auch noch dabei, das zu eruieren, wie der Bedarf bei uns ist. Wir haben jetzt keine besonders große Fluktuation und die Personen, die bei uns arbeiten, viele von denen, da sind die Kinder auch schon aus dem Gröbsten raus, ne? Da ist der Bedarf nicht mehr so da, das da tatsächlich so zu regeln. Nichtsdestotrotz, das wären schon so Dinge, die mich mal interessieren würden, ob man eben das gerade für die Eltern organisatorisch etwas anders schieben kann. Schichtbetrieb haben wir jetzt nicht, insofern, das lässt sich da bei uns nicht umsetzen. Aber ich glaube schon, dass es auch da Ansätze gibt, wo man gucken muss, wie kann man für die Menschen noch mehr Flexibilität rausholen. Geht ja auch gar nicht nur um Eltern. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die haben eben auch einen zu pflegenden Angehörigen zu Hause. Ja. Oder es gibt irgendwas anderes, was man noch irgendwie gerne mit unterbringen möchte.
Leistungssport, Ehrenamt.
Genau, da gibt es ja viele Möglichkeiten und ich glaube, dass sich die Gesellschaft von dieser Idee, Arbeit hat Prio 1 und erstmal ist die Arbeit da und alles andere muss drumherum gebaut werden, davon bewegen wir uns ja weg. Mhm. Ne, mittlerweile ist eben der Wunsch, gut, nur das private Prio finde ich auch ein bisschen schwierig, aber eben genau diese Vereinbarkeit zwischen dem, was mache ich denn privat und wo fühle ich mich dann ausgeglichen und wo kann ich dann eben auch meine Arbeitsleistung entsprechend gut einsetzen. Das ist tatsächlich auch bei uns immer noch eine extrem große Herausforderung.
Ja, das geht auch nicht weg, aber ich finde diesen Ansatz, den du grundsätzlich hast, ins Gespräch zu gehen und dann individuelle Lösungen zu finden und die Mitarbeiter selbst auch solche Lösungen gestalten zu lassen, das ist wahrscheinlich der am besten funktioniert, weil es eben auch nicht die eine Lösung gibt, die für alle funktioniert.
Das ist ja noch auch so eine Schwierigkeit. Ne? Du kannst ja kein Pauschalmodell bauen, sondern du musst ja immer genau gucken, wie sind die Ansprüche, wie sind die Vorstellungen, wie sind auch die Lebensumstände von jemandem, von dem, was da geregelt werden muss. Aber ich finde, da haben wir uns als Unternehmen tatsächlich in den letzten Jahren sehr viel bewegt und versuchen tatsächlich mittlerweile auch individuelle Lösungen zu finden. Das war früher definitiv anders. Da hat uns aber auch Corona tatsächlich ein bisschen geholfen, ne? Weil wir waren genau so dieser klassische Mittelstand. Nein, zum Arbeiten kommt man ins Büro, Punkt. Mhm. Macht man vor Ort. So, alles, was nicht vor Ort ist, ist keine Arbeit. Mhm. Und diese Pandemiezeit hat uns halt eines Besseren belehrt, weil wir zum Beispiel festgestellt haben, oh, Homeoffice funktioniert total gut. Mhm. Ja, wir haben keine Stolpersteine mehr. Am Anfang natürlich schon, aber das hat sich mittlerweile so gut eingeschliffen, auch mit Teilzeitmodellen, die möglich sind. Oder wir haben auch viele Rentner, die zum Beispiel über ihre Rentenzeit hinaus bei uns noch beschäftigt sind, wo wir dann genau gucken, das müssen ja keine 5 Tage mehr sein. Mhm. Ja? Aber der oder die sind leistungsfähig, die möchten noch nicht nach Hause. Ja gut, dann sollen sie für 3 Tage kommen. Ja, ja. Also besser, ich habe die Erfahrung noch da, als wenn das alles wegbricht. Und da sind wir mittlerweile so flexibel und so offen, dass wir auch mit kleinen Häppchen arbeiten können.
Ja, jetzt habe ich gerade schon wichtige Punkte gehört, die so auf dieses Thema, welche Rendite holst du raus? Was hast du an Positiven, wenn du dich so verhältst? Also wenn du auf Vereinbarkeit achtest, wenn du auf das Individuum achtest. Du hast eben schon erwähnt, ihr habt eine sehr niedrige Fluktuation. Und du hast erwähnt, dass ihr es eben auch schafft, auf die Mitarbeiter einzugehen und Mitarbeiter wieder zurückzugewinnen. Ist dir noch was anderes aufgefallen oder kannst du es noch ein bisschen messen vielleicht sogar, was es an positiven Effekten bringt, dass du eben mit gutem Beispiel vorangehst und das Individuum in den Mittelpunkt stellst?
Also jetzt an Zahlen messen könnte ich es tatsächlich im Moment nicht. Aber ich habe so unsere Kultur oder überhaupt die Atmosphäre im Unternehmen, finde ich, ist eigentlich sehr offen geworden. Also wir hatten schon immer eine gute Atmosphäre, das kann man nicht anders sagen, weil ansonsten, glaube ich, wären auch die Kollegen und Kolleginnen alle nicht so lange geblieben. Mhm. Aber ich finde, es ist schon offener geworden. Und ich finde, es ist vielleicht auch manchmal so, dass sich die Menschen mehr trauen, was zu sagen oder auch mal Ideen einzubringen, ja, oder eine Frage zu stellen. Macht es für mich natürlich manchmal auch anstrengender, weil ich mich dann mit diesen Dingen auseinandersetzen muss und nicht sagen kann, oh, ne, lass es doch, wie es ist. Das ist schon auch eine Herausforderung, ne? Weil man kann ja auch nicht alles umsetzen. Aber das finde ich, das ist schon etwas, was sich geändert hat. Und was ich jetzt gemerkt hatte, als wir letztens eine Stelle ausgeschrieben haben, dass wir einen extrem guten Zulauf hatten, mich sehr gewundert hat, weil ich hatte mit was anderem gerechnet. Und dass tatsächlich einige auch darauf Bezug genommen haben, dass sie eben, ich weiß nicht, über LinkedIn halt über bestimmte Dinge gelesen haben und sie das so ansprechend fanden, dass sie gedacht haben, ja, da möchte ich mich bewerben. Ja, und das fand ich mega.
Richtig gut. Ja, das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde es ja wichtig, dass Vorbilder sichtbar werden. Und deswegen finde ich es so toll, dass du eben über LinkedIn zum Beispiel, da fällt es mir auf, aktiv schreibst über die Führung, über deine Führungstools, auch über Vereinbarkeitsthemen. Vielleicht so als letzte Frage von mir, warum machst du das? Warum ist es dir wichtig, Vorbild zu sein und das auch nach außen zu tragen?
Fürs Unternehmen war es mir besonders wichtig, weil wir so ein typischer westfälischer Mittelstand sind, ne? Also in Westfalen spricht man ja nicht über das, was man macht, sondern man macht ja einfach. Ist aber so ein Ding, wo ich glaube, das wird in Zukunft einfach nicht weiter funktionieren. Man muss als Unternehmen sichtbarer werden, eben damit genau dieser Punkt, wenn man Personal braucht und Menschen haben möchte, die für und mit einem arbeiten, dass man einfach da sein muss. Weil heutzutage informiert man sich halt gerne darüber, wo man hingeht. Ja, so. Und wenn man nichts findet, über das man sich informieren kann, ist das schon mal ganz schlecht. Ja. Zum anderen finde ich es aber auch wichtig, auch so wie du jetzt hier mit deinem Podcast, Beispiele zu geben, was funktioniert, vielleicht auch mal ehrlich darüber zu reden, was nicht funktioniert, weil man sich doch viel an solchen Dingen orientiert, wenn man diese Infos hat. Und ich möchte mir ja auch überlegen, wer möchte ich denn für meine Tochter sein? Ja, was möchte ich ihr denn zeigen, welches Bild sie vielleicht von mir oder von uns Frauen generell mitnehmen kann? Und das funktioniert halt nicht nur allein zu Hause im stillen Kämmerchen, sondern ich finde, das muss man schon ein bisschen raustragen, um dann auch eine Möglichkeit zu haben, dass jemand für sich entweder was mitnehmen kann oder auch sagt, oh Gott, in das Fettnäpfchen möchte ich aber nicht reintreten. Ja, das ist, genau. Und das geht nur in der Öffentlichkeit.
Ja, oh, super. Genau das, warum ich den Podcast mache, du hast es erkannt. Und wieder ein sichtbares Vorbild und vielleicht noch sichtbarer. Also,
ja, deswegen danke für die Möglichkeit.
Sehr gerne. Ja, was habe ich denn vergessen? Welche Frage wolltest du eigentlich gerne beantworten, die ich nicht gestellt habe?
Ich glaube, da fällt mir jetzt gerade gar nichts zu ein. Wir haben über so viele Dinge geredet. Das Schlimme ist, wenn man dann erstmal ins Reden kommt, kann man nicht mehr aufhören.
Das ist aber auch gut. Und das heißt ja auch nicht, dass man nicht noch ein zweites Mal was machen kann. Also, ne. Ja, wir haben, glaube ich, einen ganz guten Ritt über die verschiedenen Themen gemacht. Du hast deine Tipps geteilt, du hast über das ganze Thema Kulturwandel, Führungsinstrumente gesprochen, auch über das Thema Rendite von Vereinbarkeit, über das Thema Pflegeeltern, was für mich auch wirklich neu ist, muss ich ehrlich sagen, da habe ich keine Erfahrungswerte dazu und deswegen wirklich eine runde und eine sehr spannende Sache und wenn du mich fragst, auch gute Werbung für ITV.
Dankeschön.
Ja, wie können jetzt denn die Hörer des Podcasts dir helfen?
Wie kann man mir helfen? Also zum einen natürlich gerne über eine Verlinkung auf LinkedIn. Und wenn jemand Erfahrungen und Ideen aus dem Bereich gewerbliche Mitarbeitende und Vereinbarkeit, Arbeitsmodelle, sonstige Lösungen, die es da vielleicht auch auf gesetzlicher Seite gibt, wo ich nicht wirklich drin bewandert bin, immer her damit. Also ich habe schon großes Interesse daran, in diesem Thema auch noch weiterzumachen und da auch noch mehr Möglichkeiten zu schaffen, aber es ist halt echt ein weites Feld und eben, wie du schon sagtest, alles so individuell. Aber da interessiert mich schon viel, was vielleicht schon so geht.
Ja, LinkedIn-Profil kommt in die Shownotes, also Stefanie gerne folgen. Und am besten dann auch über LinkedIn mit ihr Kontakt aufnehmen, wenn ihr Tipps habt, wenn ihr Tricks habt, wenn ihr jemanden kennt, der helfen kann.
Das wäre toll.
Gerne. Danke euch. Dann kommen wir jetzt zu dem Teil im Podcast, auf den ich mich mal besonders freue, auf den Phrasenverdrescher. Und du hast eben ja schon mal erwähnt, dass du eine Phrase mitgebracht hast. Was nervt dich denn?
Ja, also das eine, was eben tatsächlich auch bei uns, jetzt nicht mir persönlich, aber so generell eben öfter mal entgegenkam, ist, dass man die Elternzeit ja nur macht, weil man eine ruhige Kugel schieben will. Das ist so eins, da muss ich sagen, fehlen mir manchmal auch so ein bisschen die Worte, wobei es erstaunlicherweise auch selber von Eltern kommt. Ja, also das waren jetzt gar nicht mal so, dass es dieses, ach, ich habe da keine Erfahrungswerte, sondern es wären eigentlich Personen, die es besser wissen müssten.
Von und trotzdem, Vätern oder von Müttern, was würdest du sagen?
Nee, es war eher von den Vätern. Also es sind eher die Männer tatsächlich, die diesbezüglich sowas mal raushauen. Wo ich merke, dass einfach diese Rollenbilder so klassisch noch verankert sind, dass die sich nicht vorstellen können, dass, wenn man auch als Mann zu Hause ist, Aufgaben hat. Ja, und nicht nur nach Hause geht, weil der Staat einem jetzt Elterngeld gibt und man jetzt einfach mal 2 Monate die Füße hochlegen kann, sondern im Normalfall ist es so, du hast wirklich viel zu tun zu Hause. Du nimmst deiner Frau was ab und hast Zeit mit deinem Kind, das ist ja toll und dann sollen die doch auf den Spielplatz gehen, das ist doch super. Aber das ist tatsächlich so ein krass verankertes Rollenbild, wo diese Leute so immer noch nicht rauskommen.
Es ist ein Symptom, denn leider ist es so, dass solche Sprüche wirklich auch, wenn man Studien drüber liest, ziemlich häufig sind. Also Väter werden häufiger dafür diskriminiert, dass sie in Elternzeit gehen. Und rund um dieses Thema, ich reiche jetzt Elternzeit ein, da kommen echt Sprüche, genau solche. Bei Frauen ist es eher das Thema wieder zurückkommen, was dann schwieriger ist. Also das ist wirklich unterschiedlich. Und deswegen finde ich es toll, dass wir diesen Spruch auseinandernehmen. Weil genau wie du sagst, Väter sind so 50% Eltern, die übernehmen 50% ihrer Verantwortung. Und das können sie halt auch nur, wenn sie mit ihren Kindern zusammen sind. Also völlig selbstverständlich eigentlich, dass das nicht so ist. Die Frage ist so ein bisschen, warum derjenige oder diejenige dann sowas sagt. Ich könnte mir vorstellen, das liegt vielleicht wirklich daran, dass die selbst, wie du sagst, mit ihren Rollenbildern nicht ganz klar sind. Dass sie also vielleicht noch so ein klassischeres Rollenmodell im Kopf haben, ne? So im ganzen Extrem, der Vater liest die Zeitung, kommt an den gedeckten Tisch. Ich weiß jetzt sehr extrem, aber mit so einem Bild im Kopf klingt es ja vielleicht auch, als würde man einfach Zeit frei machen. Und das Bild, das vielleicht da tatsächlich dahinter steckt, ist halt 3-mal in der Nacht aufstehen, den Brei machen, die Milchpumpe sauber machen und 2 Stunden mit dem Kinderwagen rausgehen. Und dann ist man richtig fertig nach so einem Tag.
Ja, das ist man. Und ich glaube, dass, also es, was meine Erfahrung war, es kam häufig eben von Vätern, die aus diesem ganzen Thema sowieso schon raus sind, also auch von Männern, die sozusagen schon halbwegs große Kinder zu Hause haben. Und was ich mal bei einem so ein bisschen auch durchgehört habe, war so dieser Ärger, dass das zu deren Babykinderzeit noch gar nicht so üblich war und auch gar nicht so gefördert wurde, auch von Staatsseite gar nicht so eine Möglichkeit bestand, einfach zu sagen, man geht nach Hause. Vielleicht hätten sie es sogar gerne gemacht und sind einfach nur ärgerlich, dass sie diese Chance nicht hatten. Ne, das ist so ein bisschen das, was ich glaube, was bei manchen auch mitschwingt und daher vielleicht auch das Unverständnis.
Ja, da ist Neid dabei und dieses Bereuen, so wenn man ganz zurückblickt, dass man sowas nicht gemacht hat, dass einem da Zeit fehlt, dass einem vielleicht auch Verbindung fehlt, weil Zeit und mit Kindern ist ja doch auch irgendwo einigermaßen proportional zur Intensität der Bindung. Das ist bestimmt so. Das ist natürlich dann so eine Generation, die werden vielleicht gerade Großeltern. Also vielleicht, wenn man jetzt überlegt, was könnte man sagen, um diejenigen zum Nachdenken anzuregen und um vielleicht auch dafür zu sorgen, dass solche Sprüche nicht mehr kommen, muss man vielleicht auf sowas hinaus wie, kannst es bei deinen Enkeln ja dann anders machen. Oder ach, hättest du auch gerne gemacht. vielleicht einfach mal ansprechen. Oder was meinst du?
Ja, also auch da sind wir wieder beim Thema Kommunikation. Mhm. Man kann es eigentlich nur auffangen. Was man nicht machen darf, sich davon so triggern lassen, dass man irgendwie eine pumpige Antwort gibt, weil das hilft einem nicht weiter. Aber ich neige dann auch häufig mal dazu, so aus der Hüfte irgendwie was Sarkastisches rauszuhauen oder irgendwas, wo man dem anderen auch den Wind aus den Segeln nehmen kann, ja. Mhm. Ob es so blöde Sprüche sind wie, naja, möchtest du vielleicht meine Augenringe haben? Ja, also gut, da sind Männer jetzt ein bisschen unempfindlicher, aber halt so auf diesem Level, ja, dass man einfach gucken muss, wo kriegt man jetzt den anderen oder manchmal, wo man weiß, naja gut, da steht vielleicht auch irgendwann mal eine Pflege ins Haus, ja, wo ich sage, komm, wir unterhalten uns über das Thema nochmal, wenn deine Eltern dich brauchen. Ja. Ne? Also das ist schon was, wo man die dann wieder abholen kann durchaus.
Das stimmt. Vielleicht auch so eine sachlich fundierte Antwort in die Richtung: Kollege XY intensiviert gerade die Beziehung zu seinem Kind und sorgt für eine niedrigere Scheidungsrate oder sowas.
Also das Beispiel, ist ja oder für die zukünftige Rente, weil die Kinder brauchen wir nun mal nach wie vor.
Genau, also vielleicht einfach sowas wie, ja, auf das Kinderthema, ne? Unsere Gesellschaft braucht Kinder, Kollege XY übernimmt gesellschaftliche Verantwortung, ich finde das gut. Und dann bist du wieder bei diesem Vorleben und klar machen, ich finde das gut, das sorgt vielleicht auch dafür, dass so Sprüche dann seltener werden.
Ja, und was bei uns häufig dafür sorgt, ist so ein bisschen auch der Hinweis, wie Sachen dann auch verteilt werden. Ja, also dass es keine Löcher im Prozess gibt, wenn jemand nicht da ist oder jetzt für eine Zeit nicht da ist. Also das haben wir jetzt häufig dann auch erlebt, dass wir dann wirklich auch erklären mussten, ne, pass auf, ja, der Prozess läuft jetzt über diesen Schreibtisch oder der macht dann das an der Stelle. Und dass es diese Veränderungen gibt, das muss man natürlich im Vorfeld schon gut kommunizieren, damit die Leute, die auch an diesen Schnittstellen sitzen, nicht in so eine, ja, in so eine Sackgasse plötzlich laufen, ne, und dann alles auf einmal anders ist.
Naja, wenn der Kollege, der dann den Schreibtisch doppelt so voll hat, so einen Spruch drückt, muss man vielleicht auch einfach mal sagen, oh, du machst dir Sorgen, lass uns nochmal hingucken, wo wir die Arbeit anders verteilen können. Ja. Also eine ganze Bandbreite von sarkastisch pumpig, über sachlich, über auffangen, verschiedene Sprüche. Was gefällt dir am besten? Was würdest du das nächste Mal sagen?
Ich bin mittlerweile eigentlich eher dabei, dass ich versuche, das sachlich anzugehen. Weil mir diese Sprüche eher bei uns intern natürlich aufgefallen sind und nicht so sehr außerhalb. Also außerhalb, glaube ich, kriegt man das relativ selten. Da sind die Leute auch ein bisschen zurückhaltender. Aber so intern versuche ich das mittlerweile auf der sachlichen Ebene zu lösen.
Also der Kollege übernimmt gesellschaftliche Verantwortung. Ich finde das gut.
So. Genau, ne? Also dass ich das gut finde, sage ich sowieso. Das ist eigentlich immer so das Erste, wo ich denke, nee, wieso? Ich finde das super, dass der nach Hause geht. Und alles andere kriegen wir hier intern schon hin. Dafür sind wir einfach kein Drei-Mann-Betrieb mehr, sondern dafür sind wir ein Unternehmen, was vor allen Dingen gut funktionierende Prozesse hat und stetig an den Prozessen arbeitet. Und wir sind einfach in der Lage, sowas aufzufangen. Das darf man ja nicht vergessen. Ne? Ja. Also das funktioniert einfach.
Naja. Hast du noch eine Phrase, die dich triggert?
Ja, lass das doch deinen Mann machen.
Oh.
Das ist so ein Ding, was einem dann eher mal außerhalb der Firma mal so unterkommt, wo ich immer denke, ja super, der ist aber auch voll bis oben hin. Und es betrifft ja nicht nur mich mit dem Problem der Vereinbarkeit, es betrifft ihn ja manchmal genauso. Und manche Dinge, gerade wenn, ich sage jetzt mal, ein Kind krank ist, das kann man drehen und wenden, wie man will. Es ist meistens so, da ist nun mal die Mama gefordert. Das ist ganz komisch. Das ist, glaube ich, bei 90% der Kinder ist das so, dass sie, wenn sie krank sind, lieber die Mama haben als den Papa. Warum auch immer. Zumindest, wenn beide verfügbar sind. Das muss ich vielleicht so sagen, weil es gibt ja auch die Alleinerziehenden, da sieht das sicherlich anders aus. Aber die Kinder, die ich kenne, die Familien, die ich kenne, da ist das so, krankes Kind, Mama.
Man kann nicht immer alles abgeben. Bei uns gab es tatsächlich beides, aber das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Sonderfall. Ja,
ja, also dann ist es super. Bei uns ist es so nicht. Bei uns ist es halt definitiv Mama. Papa ist okay, das geht auch. Mhm. Aber ne, es ist eben auch dann, ich sage jetzt mal gemeinerweise, meistens nur zweite Wahl. Aber das ist so ein Ding auch, wenn die Kinder klein sind, das Stillen, das kann man nicht abgeben. Ja, also natürlich kann man abpumpen und man muss ja nicht immer Bruststillen machen, alles gut. Aber grundsätzlich, es gibt einfach so eine Phase auch im Leben eines Kindes, da kann man nicht einfach an den Papa abgeben. Und ich finde, das ist so leicht gesagt. Also das, manchmal übernimmt er dann ja andere Aufgaben sowieso schon. Und das ist was mich immer sehr getriggert hat. Gib das doch ab an deinen Mann. Ja, toll. Und wenn der nicht da ist, weil der gerade arbeitet, das ist nicht dann. Wenn ich alleinerziehend bin, wenn ich keinen habe, an den ich abgeben kann, das ist ja...
Da ist viel Unwissen dann auch darüber, wie man sich so Aufgaben aufgeteilt hat. Und ich finde auch, Das ist irgendwie eigentlich ein Spruch, ne, der geht mir ein bisschen zu weit, weil, wie gesagt, diese Liste, wer macht gerade irgendwie die Filter von der Lüftungsanlage sauber und wer macht aber dafür den Kindkranktag, die ist ja individuell in der Partnerschaft ausgehandelt und ich finde, die darf auch in der Partnerschaft bleiben und nur in der Partnerschaft diskutiert werden.
Also, ja, das ist richtig.
Ja, da ist vielleicht noch ein wohlgemeinter Tipp von wegen, mein Mann hat das letztes Mal so und so gemacht, noch irgendwie grenzwertig okay, aber so diese Aufforderung, mach's doch einfach anders, das finde ich geht zu weit.
Ja, also ich sag mal so, wenn man vielleicht damit sagen möchte, hol dir doch Hilfe, ja, okay, aber das kann man anders ausdrücken. Aber es ist wirklich, diese Sprüche sind geflogen und ich habe immer gedacht, ey, ihr habt doch eigentlich überhaupt keine Ahnung. Also wie kann man das jemandem so vor den Latz hauen?
Also auch da vielleicht wieder sachlich inhaltlich. Ach ja, wir haben so eine Mental Load Checkliste gemacht und bei uns gibt es eine klare Aufgabenverteilung. Ich kann dir den Link mal schicken.
Das ist gut, das werde ich mir merken, ja.
Ja, es ist jetzt meine Aufgabe, aber mein Mann hat andere. Ne? So fände ich jetzt ganz gut. Ne? Einfach um klarzumachen, ja, wir teilen uns Aufgaben auf, aber welche ist unsere Sache?
Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Idee.
Ja, super. Dann haben wir auch auf die Phrase zumindest eine vernünftige Antwort gefunden. Und am Ende, Stefanie, frage ich gerne noch nach Empfehlungen. Also danach, wo du dir Inspiration holst, seien es Menschen, Medien, Podcasts, was auch immer. Was sind denn so die Empfehlungen, die du gerne hier auch nochmal mitgeben möchtest, weil sie dich inspirieren?
Also ich habe eine Empfehlung, allerdings tatsächlich eher secondhand, weil ich selber noch nicht dazu gekommen bin, das zu lesen. Aber das soll sehr interessant sein, ist das Buch von Glenn Doyle, Untamed oder so ähnlich. Ich kriege es jetzt gerade nicht zusammen, ich müsste es dir nochmal schreiben. Mhm. Was wohl auch sehr darum geht, ja, so eine Struktur für sich zu finden und der Tenor ist dieses Grow Your Own Village, also sprich, mach dir dein Netzwerk. Ne? Und das, finde ich, ist schon so ein Ding, was ich wirklich gut finde, weil es vor allen Dingen auch frühzeitig hilft, das, was wir am Anfang mal hatten, festzustellen, wo stehe ich denn gerade, ja, und wo muss ich hin und wen brauche ich denn dann am Ende? Und da gibt es wohl Möglichkeiten, das auch auf einem relativ strukturierten Weg durchzugehen. Und das fand ich sehr beeindruckend, das hätte ich gerne auch früher gewusst, dass es sowas gibt.
Kenne ich auch noch nicht. Packen wir auf jeden Fall in die Show Notes.
Ja, das suche ich nochmal raus. Und ansonsten bin ich tatsächlich podcastmäßig jetzt ja eher tatsächlich sowas wie Fast and Curious unterwegs oder die Informantin von der
Lisa Starken, das ist super.
Was so Richtung Politik geht. Das finde ich eigentlich immer sehr schön. Und ansonsten habe ich da tatsächlich gar nicht viele Empfehlungen. Ich bin viel auf LinkedIn. Ja, und natürlich mittlerweile in einer Bubble, die viel Input zu diesem Thema bringt. Du zum Beispiel gehörst auch dazu. Das ist immer so ein Bereich, den ich ganz spannend finde. An Personen, Verena Pauster, finde ich, ist phänomenal. Die ist manchmal so gut, dass sie mir schon ein bisschen Angst macht, weil ich immer denke, das finde ich zwar sehr motivierend, so viel machen zu können, aber manchmal denke ich mal, meine Batterie ist gar nicht groß genug für sowas. Also keine Ahnung, wie man das so schaffen kann oder woher man so viel intrinsische Motivation holt, dass man das alles so wuppt. Also finde ich hoch beeindruckend. An schlechten Tagen denke ich immer so, oh nee.
Ja, kann ich sehr nachvollziehen. Deswegen will ich hier eben auch die Rollenvorbilder aus dem echten Leben präsentieren, weil mir das auch so geht. Ich finde es manchmal genial und manchmal denke ich, wie soll man das denn schaffen? Also wie soll ich das schaffen?
Ja, es ist so, ja. Nein, ein bisschen, wie gesagt, früher meine Mutter auch tatsächlich, jetzt, dass sie das mit uns so gewuppt hat, auch wenn sie jetzt eben ihren Job hinten angestellt hat, aber auch das, diese Entscheidung zu treffen, ich gehe nicht arbeiten, sondern ich bin für die Kinder zu Hause. Und was sie da alles gemacht hat und wie sie meinem Vater den Rücken freigehalten hat, das fand ich auch schon sehr, sehr beeindruckend, obwohl ich da wahrscheinlich auch viele Glaubenssätze mitgenommen habe, an denen ich heute arbeiten muss.
Ja, aber es geht ja auch gar nicht, ohne dass man irgendwas mitnimmt. Wichtig ist, dass man sie erkennt und dann eben dran arbeitet. Ja,
das stimmt, ja.
Ach, und Mensch, Stefanie.
Einen wichtigen Tipp als Werkzeug, muss ich generell sagen, im Daily Life, bei uns ist es der Kalender, der Outlook-Kalender. Und zwar der Familienkalender. Ja, also ich weiß, manche belächeln das, wenn man sich alles Mögliche in den Kalender schreiben muss. Manche schreiben sich ja auch ihre Termine mit sich selber da rein. Ich finde das aber tatsächlich extrem hilfreich. Und bei uns würde über diesen Kalender oder ohne diesen Kalender nichts funktionieren. Ja, weil ich Dann weiß ich, wann mein Mann nicht da ist und nicht greifbar ist. Ich weiß, wann das Au-pair-Mädchen eingeteilt ist. Ich weiß, wann ich meine beruflichen Termine habe, meine privaten. Also es geht bei uns wirklich nichts ohne Kalender.
Ja, bei uns auch.
Vor allen Dingen keinen geschriebenen, aber einen synchronisierten elektronischen, muss ich dazu sagen. Weil mir sagte letztens jemand, ja, dann schreibe ich das in meinem Buch und dann übertrage ich das zu Hause in den Küchenkalender und dann vergisst man es manchmal. Da habe ich gedacht, nie im Leben. Also das ist, macht das digital, synchronisiert das. Ein Kalender für alle. Mhm. Ja, also geht nicht anders.
Ja, ist bei uns auch so. Auch mit Au-pair. Und mein Mann und ich schreiben uns dann manchmal sogar so Termineinladungen hin und her. Können wir tauschen? Können wir abholen, tauschen an dem und dem Tag und so?
Ja, ja. Und das, es geht nicht anders, ja. Also man sitzt sowieso an seinem Gerät den ganzen Tag. Und das ist, also bei uns funktioniert das auch nicht ohne.
Spitze. Stefanie, ich finde dich wirklich inspirierend. Ich glaube, die Hörer können unglaublich viel mitnehmen. Sowohl bei dem Thema, wie wächst man eigentlich in so eine Verantwortung, in so große Schuhe in einem Familienunternehmen und wie strampelt man sich da frei, aber eben auch über dieses Thema Eltern werden, die eigene Mutterrolle definieren, sich Unterstützung holen. Und ich finde auch wirklich, wirklich viele tolle Tipps dabei zu dem ganzen Thema, wie führe ich, wie bin ich selbst ein Vorbild, was bringt es auch dem Unternehmen und wie können wir so einen Kulturwandel gestalten, mit dem steten Tropfen hüllt den Stein dranbleiben, Vorbild sein. Echt, wirklich viele tolle Themen. Es hat großen Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir auch, Elisabeth. Mir hat es auch viel, viel Spaß gemacht. Und ich sage ja, wenn man erstmal so ins Reden kommt, dann merkt man auch, wie sehr einen so ein Thema dann doch bewegt. Auch wenn man am Anfang gedacht hat, ja klar, macht man ja auch. Irgendwie gehört es ja zum täglichen Leben. Aber vielen, vielen Dank, dass ich hier mal so ausgiebig drüber sprechen durfte.
Ja, sehr gerne. Dann dir noch einen schönen Tag und den Hörern eine schöne Zeit. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut bei Work-Life-Rebels.